18. Kapitel. Die Hochzeit ist in vollem Gang. Ganz Bethlehem nimmt teil und Arme werden reich beköstigt. Dass sogar der Oberpriester Anakarias, Perezta, Selemech, Laban und Herias bereits am Morgen kamen, hat die Freude noch erhöht. Die Mägde rennen hin und her. Die Knechte tummeln sich. Nebst echter Heiterkeit herrscht ein gewisser Ernst mit vor. Man vergisst es nicht, dass es nicht ganz einfach war, eine Fremde heimzuführen. Der Abend bricht herein. Das frohe Volk verläuft sich nach und nach. Naemi bleibt bei Hanea. Sie mag heute nicht allein in ihrem Hause sein. Ruth und Boas gehen übers Feld. Sanft leuchten Sterne nieder. Sie kommen hin zur Grotte, wo ihnen jene wunderbare Offenbarung ward, die sich einst erfüllen soll. Erschauernd treten sie hinein, wo die Hirten unterstehen. In das Innerste wagen sie sich nicht, dort, wo Gottes Wunder zur Erlösung aller Hingefallenen geschehen wird. Im Vorraum, vor dem Heiligtum, empfängt Ruth zum ersten Mal. Es ist tiefe Nacht, als Boas seine Frau nach Hause führt. Beide wortlos und beseligt, dass der Herr an ihnen auch ein Wunder tat. Andern Tags zieht Hanea zu Naemi um. Da überrascht Isremia alle mit der großen Freude. In einer Woche reise ich, habe Nachricht, dass ich in Ar Moab auch ein Handelshaus errichten kann. Wer kommt mit? Fragt er schelmisch. Naemi denkt, sie sei zu alt, obwohl sie Sehnsucht nach den Gräbern ihrer Lieben hat, nach dem treuen Freund Korussia, dem Städtekönig. Gar kein Problem, Naemi Mumi. Isremia spürt ihr Sehnen, sieht Ruths Augen, die in Tränen schwimmen. Hanea bleibt zu Hause, beide Anwesen ohne Aufsicht geht nicht an. Für euch Frauen, natürlich nimmt er Heliana mit, die noch kein Kind erwarten kann, fährt das Gespann. Boas, ich und vier Leute sind beritten, da geht die Reise rasch dahin. Plötzlich wird Naemi wieder jung, so geschäftig eilt sie hin und her, sucht Verpflegungskörbe aus und meint, unterwegs könne man die guten Herbergsleute mit besuchen und übernachten. Die nächsten Tage sind mit Arbeit angefüllt. Ruth fällt Isremia um den Hals, ihr Schluchzen unterdrückend. Mein Vater, meine Schwester, die Brüder, ihre Frauen und die Gräber und viele. Und jetzt erst merkt man, wie sie tapfer ihre Heimatsehnsucht unterdrückte. Ein Freund sagt zu Boas, ich sehe täglich nach dem Rechten, habe jetzt nicht viel zu tun. Wir lassen Mutter Hanea nicht allein. Boas drückt dem Manne beide Hände und nimmt sich vor, ihm etwas mitzubringen. Nun ist's soweit. Der Wagen ist reich ausgepolstert, denn die Wege sind noch vielseits schlecht. Ein zweiter Wagen wird mit Geschenken, Proviant und Futter für die Tiere vollgeladen. Man hat aufs Beste vorgesorgt. Hania steht am Straßenrand, leise bittend. Herr, bewahre mir die Lieben und bring sie wohlbehalten heim. Dass trotz Arbeitsfülle Fürst Peretzta mehrmals zu ihr kommt, macht sie froh. Die Wochen, die sich zu Monden runden, gehen für sie langsam hin, während für die Reisenden die Tage förmlich fliegen. Noch ein Tagesmarsch. Ein Eilreiter wird vorausgeschickt. Ruth verriet, dass der Vater herzkrank sei. Regte er sich auf, dann könne er kaum atmen. Ja, bei der Nachricht braucht Corussia Stunden, bis mit Hilfe seines Arztes das Herz wieder ruhig wird. Dann herrscht aber große Freude vor. Alle Diener werden in Galopp gebracht, der Melder gut versorgt, und ein Bursche muss zur Straße reiten, von woher die Gäste kommen werden. Als der Staubwolken wirbeln sieht, kehrt er eilig um und schreit durchs ganze Haus: Sie kommen! Sie sind bald da! Man tritt unter das Portal, aufgeregt. Nachbarn merken, dass was vor sich geht, und kommen auch vor ihre Tür. Nach und nach legt sich der Staub. Die Straßen in der Stadt sind teils gestampft, teils gepflastert, und man sieht die Kavalkade, das Viergespann, Isremia, Boas und die Reisigen nebenher. Was? So kommt Naemi wieder? Und die Tochter? So herrlich und? Kaum hält der Wagen, springt Ruth ohne Hilfe ab und fällt ihrem Vater schluchzend um den Hals. Da sind die Nachbarn still. Manche Frauen weinen mit. Ja, jetzt. Jetzt denkt man gern daran, wie oft die Israelen einem halfen. Es dauert gar nicht lang, bringt man Gaben in das Haus, so dass die eigene Verwandtschaft erst am späten Abend ungestört das Nachtmahl nehmen kann. Die Mitternacht ist nah, bevor man an das Schlafen denkt. Selbst Naemi hat die weite Reise bestens überstanden. Sie geht allein zu den Gräbern, den Dank Gott dargebracht, aber auch mit Wehmut. Ein langer Leidensweg, den ich gehen musste. Ach nein, gehen durfte unter deiner Gnade, Vater der Barmherzigkeit. Sie denkt ohne Harm an die Verstorbenen, die längst im Reich des Friedens leben. Da stiehlt sich eine Hand in ihre Rechte. Ruth. Sie ist befreit vom alten Gram. Das Glück, Boas zu gehören, hat bei ihr geholfen. Heute wird bewundert, was die Gäste brachten, auch das herrliche Gespann. Moab hat viel Schönes, aber so etwas, wie Griechenland es präsentiert, doch nicht. Die Knechte wetteifern, die Tiere bestens zu betreuen. Dafür gibt es einen Extralohn, was natürlich eitel Freude macht. Corussia findet einen großen Grund, der sich für Isremia bestens eignet. Naemi führt er einmal auf das Feld vorm Tor, das er damals Elimelech überließ. Der Segen deines Gottes, sieh, Naemi, was aus Staub und Steinen wurde. Schon unter eurer Pflege trug das Land viel gute Frucht. Heute ist es weit und breit der beste Boden. Das hab ich euch zu danken und unserm Gott, erklingt es feierlich. Du hast nichts von dem vergessen, was wir dir bringen durften, oder? Geheim für mich hab ich immer dran gedacht und manches Mal gebetet. Da drückt die kleine Frau den großen Mann an ihre Brust, herzfroh, und Hand in Hand gehen sie zurück. Es werden segensreiche Tage, als wären überall die Gnadenhände Gottes ausgebreitet. Eines Tages bittet Isremia, die armen Händler einzuladen. Er erfuhr, wie einige mühsam ihr Gewerbe treiben. Die Stadt ist nicht so groß, dass ihrer viele sich ernähren könnten. Also herrschen Übervorteilung und Neid zu Ungunsten der Käufer. So was ist nicht gut, sagt er zu Korussia. Ich wüsste einen Weg, um dieses Übel abzustellen. Ich habe diese Leute nie in meinem Haus gehabt. Das steht als König mir nicht an. Als König, gibt Isremia ruhig zu. Wie aber steht es bei dem Menschen, der Wohl und Wehe dieser Stadt in seinen Händen hat? Ein langer Brummer. Meinetwegen soll es einmal sein, bin begierig, was da werden wird. Etwas Gutes. Und weil du es bewilligst, hebe ich dich auch hervor. Ich habe offene Ohren, gepaart mit einem offenen Herzen. Da hört man mehr, als was sonst sich durch die Gassen schleicht. Korussia rollt die Stirn zusammen. Es gibt manche Widerwärtigkeit in jedem Regiment. Er war jedoch der Überzeugung, bei ihm sei alles gut. Ja, bedenke aber, dass die Menschen wankelmütig sind. Geht's ihnen gut, dann ist alles Glanz. Steht was anderes in der Tür, so sieht man sich nach einem um, der den Packen schleppen soll. Zumeist wird das den Obersten aufgehalst. Korussia lacht befreit. Hast recht. Nun, ich hab ein Nebenhaus mit großer Halle. Es soll mich nicht gereuen, die sonderbaren Gäste zu bewirten. Die Hälfte fällt auf mich. Die Freude soll dir nicht zu teuer werden. Freude? Sehe ich es halt als Freude an. Freund Korussia, man merkt es meist erst hinterher, was Vorheriges ergab, es sei böse oder gut. Isremia schreibt Billette aus und schickt sie 20 Händlern zu. Man weiß bereits, dass ein großes Handelshaus errichtet wird, und man hat Angst, seinen Stand im Bazar zu verlieren, wenn der Fremde alle überrollt. Immerhin, es ist wohl besser, man folgt der Einladung, man kann sich notfalls wehren und muss fest zusammenhalten. Das wollen sie, der alte Streit, die Beschimpfung gegenseitig, sind vergessen. Nun gastieren sie im schönen Saal, das erste Mal bei ihrem König eingeladen. Ein gutes Essen und ein Wein, den sie noch nie gekostet haben, dämpft die Glut des Hasses, mit dem man hergekommen war. Doch sind die Händler auf der Hut. Sie haben hier in ihrer Vaterstadt das erste Recht. Warum will der König ihnen das jetzt nehmen? Nach dem Mahl steht Isremia auf. Verwundert hört man, wie er ihren Handel aufzurollen weiß, weil zu viel an einem Ort. Es gibt noch ein paar größere, die Isremia nicht geladen hat, die sich selbst behaupten können und, wie er vorauszusehen weiß, später selbst den Anschluss suchen. Wie viel Unrecht sich daraus ergibt, unter euch und für das Volk, das kaufen muss, wisst ihr selber ganz genau. Deshalb seht, sagt er, nachdem er ihre Lage gut belichtet hat. Ich kann durch meine Handelshäuser viele Waren billiger als ihr verkaufen, manche um den halben Preis, wie leicht festzustellen war, und verdiene dabei noch genug, mehr als ihr bei einem hohen Preis. Was aber hätte das für einen Zweck? In kurzer Zeit seid ihr alle ruiniert, weil ich allein den Basar bis zur Decke füllen kann. Das will ich aber nicht. Ich nehme euren Familien nicht das Brot. Errichte ich jedoch ein Haus, bleibt unvermeidlich, dass ihr nicht mehr handeln könnt, und das ohne bösen Zwang. Ich disponiere gern zum Wohl des Volkes, ohne Wucher. Wer wuchert, ist ein Dieb. Wollt ihr Diebe sein? Natürlich nicht. Der kleine Kaufmann hat so seine Ehre, gewisslich manchmal eine billige, aber... Was sollen wir nun tun? Fragte einer, der als Sprecher auserkoren war. Vereinigt euch mit mir. Jeder soll dann jeweils bloß bestimmte Waren übernehmen, die ich liefere. Der eine Stoffe, der andere Gewürze, der dritte Spezereien und so fort. Dann braucht ihr euch nicht abzuschinden, habt einen besseren Verdienst. Denn ich liefere zum gerechten Preis. So wird der Basar ordentlich und nicht mehr wild, dass man sich gegenseitig überschreien muss. In Edessa habe ich den ganzen Basar übernommen. Da war es ärger als bei euch. Es wurde mehr gehungert als verkauft. Willig gaben sie die Stände her, als sie merkten, dass sie dadurch besser leben konnten. Sie sind als meine Leute frei geblieben. Sie legen aber volle Rechnung ab, wie nötig ist, um vor allem für die Armen, deren es genügend gibt, überall. Die Preise so zu setzen, dass sie nicht zu darben brauchen. Euer König, Karussias Augen wurden immer glänzender, billigt dieses Unternehmen, weil für die Allgemeinheit gut. Ihr braucht nicht jetzt gleich Ja zu sagen. Kommt in etwa einer Woche wieder. Währenddessen werden meine ersten Waren hergebracht und der erste Speicher fertig. Eure Maurer und die Zimmerer waren über diesen Auftrag froh. Ich gebe ihnen einen guten Lohn. Die Mienen zeigen deutlich eine Vorsicht an. Korsair poltert los. Schon lang hat's mich gewurmt, dass man nicht mehr richtig kaufen kann, wie sie's gehört. Man wird hier und dort gezupft, die Waren einfach in die Hand gedrückt. Und wenn man sie besieht, na, will nichts weiter dazu sagen. Manche wissen noch, als die Israelen bei uns waren. Der Kaufherr Isremia, der euch das goldene Horn verheißt, ist ein Anverwandter und bestens angeschrieben. Als er wegen eines Unternehmens fragen ließ, verzeih, Isremia, erkundigte ich mich, lebe absolut nicht auf dem Mond. Nun, was ich hörte, war so gut, dass ich dir gern zu Diensten bin. Ihr könnt ihm voll vertrauen, muntert er die Männer auf. Also kommt in einer Woche wieder her. Mehr verdutzt als erfreut gehen die Männer heim. Man tauscht sich nicht mal aus. Jeder wägt allein das Für und Wider. Als aber nach paar Tagen schon die erste Karawane kommt, die Tiere hoch beladen, beinah wie von Zauberhand ein gedecktes Warenlager fertig ist und die Wände sich schon heben, da munkeln sie und sind bedrückt. Das ist ja ein Reichtum sondergleichen, und 4 Karawanen kommen noch als erste Lieferung. Wir sind hin, stöhnt einer, und der andere. Ich geh und biete mich dem Fremden an. Wer zuerst malt, malt am besten. Willst du uns verdrängen? Nein. Es ist ein Ehrlicher, der niemandem was Böses wünscht. Schau, wir können nicht mehr konkurrieren. Ich denke mir es so. Wir machen erst mal mit. Geht's schief, dann können wir noch immer. Selbst beginnen? Das schlagt dir aus dem Kopf. Das gelingt uns nicht. Aber jeder, wie er will. Ich mache mit. Am selben Tag besprechen sich die anderen. Zuletzt ist man sich einig, dass man gar nicht anders kann, als mit dem Fremden Hand in Hand zu gehen. Bloß dürfen wir uns das nicht merken lassen. Wir bieten uns ihm an. Schließlich ist es unser Handelsplatz und nicht der seinige. Damit ist man einverstanden. Man darf im Vorhinein sich nichts vergeben. Am Abend bei Korussia deckt Isremia gern sein Lächeln zu. Leicht sind die Männer zu durchschauen. Korussia schmunzelt offen. Das ist recht, weil ihr euch besonnen habt und großmütig eure Stände opfern wollt. Na? Meint er gönnerhaft. Es ist für euch zum Vorteil. Ich als König kann es einem auch verbieten, handelnd aufzutreten. Die Wirtschaft muss auf ordentlichem Boden stehen. Tatkräftig von einer Hand geführt, kann unsere Stadt nur Wohlgedeihen bringen. Das sei gleich schriftlich abgefertigt. Denn wer weiß, ob von euch nicht einer wankelmütig wird. Ich glaube nicht, fällt Isremia ein. Jeder wird es merken, wie gut der Anschluss war. Ich bin aber auch fürs Schriftliche, wenn die Mitarbeiter wollen. Das ist der rechte Ton, der Vertrauen weckt, der es stärkt. Korussia holt die Tafeln, für jeden Händler eine. Ich verwahre sie, sagt er, Dann hat jeder ausgesorgt. Damit ist man einverstanden. Und nun, wo das Eis gebrochen ist, schwirren Fragen durcheinander. Isremia wird nicht müde, darauf einzugehen, selbst wenn man etwas dreimal fragt. Ein guter Wurf für meine Stadt, lobt Corussia, als man am Abend unter sich verweilt. Vielleicht macht's Schule, erwidert Isremia. Jedenfalls werden Wirtschaft und der Markt gehoben. Man darf das Irdische bedenken, was wir Menschen brauchen. Tun wir es im guten Sinn, dann ist hernach das Weltliche gesegnet. Stets ist jedoch das Allgemeinwohl zu bedenken. So gehen die Tage hin mit geistigem Gespräch und Weltlichem, wie das Leben es verlangt. Orpa bewundert ihre Schwester Ruth. Sie ist eine kluge Frau geworden. Es weckt in Orpa Seiten an von dem, was Elimelech und Naemi lehrten. Und doch, nein, nach Israel will sie nicht. Sie will im Vaterland verbleiben. Es bedrängt sie niemand, für immer mitzukommen. Corussia ist darüber froh, doch die Freude über Ruth nimmt einen kleinen Vorrang ein. Eliana hat er auch ins Herz geschlossen. Sie passt sich allem prächtig an. Wie nett spricht sie mit seinen Söhnen und den Schwiegertöchtern, nimmt Orpa oft so lieb in ihren Arm. Und auf Boas ist er stolz. Man sieht es wieder. Auch die Fremde kann was Gutes bringen. Allerdings, Heimat bleibt Heimat. Aber einmal schauen, wie es bei den Freunden ist. Ach ja. Komme mit, laden beide Männer ein. Deine Söhne schauen auf das Rechte, sind doch in alles eingeweiht. In Kürze kommt aus Antiochien neue Ware, teils für Michmas, teils für hier. Kannst mit zurück und hast besten Schutz. Meine Leute sind verlässlich, gut bewaffnet. Es kann dir nichts geschehen. Nimm dir ein Dromedar. Zurück sollst du einen Schimmel haben aus Athen. Meine Boten sind wie Pfeile, die holen das Geschenk für dich. Isremia, ist das wahr? Natürlich, komm nur mit. Naemi, Boas und vor allem Ruth bedrängen ihn und so ist es abgemacht. Er reist mit. Die Räte werden eingeweiht, die Söhne bestens instruiert. Die Stadt hat ein besseres Gefüge, kurzum, die Gäste haben einen neuen guten Wind gebracht. Über allem sind zwei Monde hingegangen. Für das Handelshaus hat Isremia einen treuen Mann gefunden. Willst du nicht mit? Bittet Ruth die Schwester. Du bleibst unter Vaters Schutz, kehrst mit ihm zurück, siehst aber jene Stätte, wo ich froh und glücklich bin und, verrät sie ihr Geheimnis, ich bin gesegnet. Ein Kind wird mir gehören. Oh ja, allmählich merkt man es. Da freut man sich mit Ruth und ihrem Mann. Orpas Augen werden hell. Gern, wenn es geht. Ich will Isremia fragen. Der lacht. Natürlich kommst du mit. Der Wagen bietet Raum genug. Heimwärts freilich musst du reiten. Einer meiner Leute wird dich mit auf seinen Sattel nehmen. Allein. Ich weiß nicht, ob du es wagst. Oh doch, bloß kein Pferd, das bin ich nicht gewöhnt. Am liebsten nehme ich die zahmen Esel. Die sind für diesen Ritt zu schwach. Ich richte dir ein Maultier zu. Das will ich lernen. Abgemacht, liebe Orpa. Vertraue dich mir an, wirst sehen, wie gut es geht. Wieder eine Freude. Corussia küsst reihum allesamt. Der Reisetag bricht an. Halb Amoab ist auf dem Weg. Bis weit zur Stadt hinaus gehen viele Leute mit. Da merkt man, dass die Moabiter ihren König lieben. Er dankt dem unbekannten Gott, der ihm durch Naemi wieder näher kam.